Servus, Christi und hallo. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger, unserem Top-Sommelier. Und wir sind heute nicht zu zweit, sondern wieder einmal zu dritt und sehr, sehr happy, darf ich auf Neudeutsch sagen, denn wir haben Andreas Xellmann da vom Weingut Andreas Xellmann und er sitzt mir ja gegenüber oder schräg neben mir. Das haben wir noch nie gehabt, das ist eine Premiere. Ich bin im wunderschönen Burgenland auf dem Weingut von Andreas, nicht zwischen den Reben oder den verschiedenen Rieden, sondern wir sitzen im Weingut, es hat ein bisschen geregnet und wir freuen uns sehr auf alles, was du uns zu dieser wunderschönen Gegend, zu dieser tollen Weinregion und natürlich zu dir und deinem Weingut erzählen kannst. Ich begrüße jetzt eben noch schnell den René, damit wir seine Stimme auseinanderhalten können und dann dich. Servus, Christi, René, du bist wie immer zugeschaltet aus
der wunderschönen Südsteiermark und ich begrüße euch recht herzlich ins wunderschöne Burgenland. Wahrscheinlich wettertechnisch bei euch das gleiche graue Grau wie bei mir da. Es hat geregnet, was ja gar nicht so schlecht ist für die Vegetation. Es ist relativ kalt geworden, also heute hat es plus 8 Grad, was mir anzieht, weil ich bin mit kurzer Hose losgefahren und mir hat es richtig gefroren, wie ich heute heimgekommen bin. Aber so ist es halt. Lieber Andreas, ich grüße dich aufs Allerherzlichste. Und ich freue mich irrsinnig, dass wir heute diesen Podcast machen. Die Sané hat das Glück, neben dir zu sitzen. Und ihr werdet wahrscheinlich schon die dritte Flasche getrunken haben. Ich sitze da bei Wasser. Wie geht's euch?
Ja, hallo. Herzlich willkommen auch von mir. Na, uns geht's super. Ich habe mir schon einen Wörsch eingeschenkt. damit ich meine Nervosität ein bisschen runterfahren kann. Aber es passt super gut. Der Regen hat passt in der Nacht. Wir haben so 20 bis 30 Liter gehabt. Und sonst ist alles blendend.
Ja, fantastisch.
Ja, man merkt, dass die Region auch tatsächlich sich auf den Regen ein bisschen gefreut hat, oder? Manchmal mussten noch ein bisschen was vorbereiten, einige Winzer. Aber Wasser ist grundsätzlich ja hier gern gesehen, wenn es nicht zu viel ist.
Ja, es hat schon gestaubt am Feldweg. Also der war schon gut, weißt du, jetzt kommen wir wieder mit dem Auto oder mit dem Traktor durch den Weingarten jacken und man muss nicht immer gleich waschen fahren.
Ja, es war tatsächlich staubig. Also die Tage davor war es ja sehr, sehr, sehr warm. Und auch das ist grundsätzlich, sagen wir mal, eine Besonderheit gewesen. Wie würdest du uns denn jetzt sagen, was macht das Burgenland? Oder ganz genau, sind wir jetzt hier im Panobile? Habe ich das richtig ausgesprochen? Panobile?
Ist das richtig? Panobile ist nicht das Gebiet, noch nicht. Soweit sind wir noch nicht, dass wir DRC gegründet haben. Aber es ist die Gruppe. Also wir sind im nördlichen Burgenland. Und die Gruppe, oder wir sind jetzt in Gols und von der Panobile-Gruppe, da feiern wir jetzt 30 Jahre. Aber hier sind wir heute gerade im Weingut Xellmann, Andreas.
Genau, und ich muss da jetzt nochmal wirklich reingehen, weil ich ja immer so die Besonderheiten der Weinregionen herausarbeite oder für mich auch besser zum Verständnis bringen möchte und auch für die Zuhörer natürlich. Also Panobile habe ich auch touristisch im Kopf. Also das ist mir ein Begriff. Das ist jetzt nicht nur durch eine, ich sag mal, Weingemeinschaft oder so eine Vereinigung. Woran liegt das?
Ich glaube, das kommt noch von der Region, von Pannonia, also dem pannonischen Gebiet, das was hier von Niederösterreich bis in die ungarische Tiefebene erstreckt. Und von da kennt man den Begriff Panobile jetzt direkt, ist diese Wortkreation von John Nittenhaus, der was damals 1992 den ersten Panobile gemacht hat und uns dann halt meinem Vater und sechs anderen Panobile-Winzern zur Verfügung gestellt hat. Und 1994 wurde noch die Panobile-Gruppe auch gegründet.
Also verbindet euch die, wie sagst du, pannonische Tiefebene, aber eben der Bereich im Burgenland?
Genau, es verbindet uns die Freundschaft, dass wir alle Golser Winzer sind, mit einem sehr hohen Anspruch an uns selbst, an die Weine. Und dass wir das natürlich auch in die weite Welt und nach Österreich bringen wollen, dass wir da die Köstlichkeiten unseres Gebiets auch verkosten kann.
Ja, aber man merkt einfach, ihr seid ja wirklich tolle Menschen, die verstanden haben, dass es nur im Zusammen in einem Verbund geht. Und das Schöne ist immer, wenn ich her, Winzer sind Freunde, da, weißt du, da nur so geht was weiter. Erstens mal Happy Birthday zu 30 Jahre Panobile. Wirklich eine großartige Vereinigung, die irrsinnig viel schon geschaffen hat für das gesamte Burgenland. Nur ganz kurz noch einmal für alle, die Panobile schon einmal gehört haben, aber sie nicht ganz sicher sind, welche Rebsorten da immer dabei sind. Blaufränkisch und Zweigelt muss immer sein und es darf noch was dabei sein. Stimmt das?
Naja, wir haben sie damals 2006 auf Zweigelt, Blaufränkisch und St. Laurent eingeschränkt. Mhm. Und es kann aber reinsortiger Zweigelt oder reinsortiger Blaufränkisch auch sein.
Okay. Mhm. Also die Rebsorten dürfen sein, aber es darf auch immer reinsortig, wenn sie es auch sein.
Genau.
Super. So ist es. Fantastisch.
Und jeder Winzer, also auch wie in deinem Fall, macht aber rechts, links auch noch was anderes. Verstehe ich das richtig?
Genau, ja. Der eine Wein, also es gibt einen roten Panobile, es gibt einen weißen Panobile, aber der verbindet uns halt. Letzte Woche haben wir am Donnerstag die Finalverkostung gehabt für den Jahrgang Panobile Rot 22. Da sind wir eh bei uns hinten im Stadl gesessen. Jeder hat seine Variante mitgebracht. Die Weine werden dann blind ausgeschenkt und jeder von meinen Kollegen oder auch ich habe das Recht halt auch zum sagen, hey, na, das ist kein Panobile Wein, weil der hat zu viel Holz oder der schmeckt nicht nach unserem Gebiet oder sowas. Und durch diese gemeinsame Verkostung entsteht dann halt auch die Identität.
Das heißt, kannst du mir kurz runterbrechen, was für dich in deinem Kopf ein Panobile Rotwein ist?
Okay, auf meiner Zunge oder in meinem Kopf oder in meinem Magen, würde ich sagen, es ist so ein richtig schöner, halt für mich, ein richtig schöner, satter Rotwein. Es ist jetzt nicht der beste Wein vom Weingut, sondern so im mittleren, höherpreisigen Segment und so mit einem Lagerpotenzial 15 bis 20 Jahre. Mhm. Und für mich ist immer so ein Cuvée aus Zweigelt Blaufränkisch, mhm, eine super schöne Kirschfrucht, vielleicht sogar so ein bisschen Weichsel-Sauerkirsche, so was Brombeeriges dabei und am Gaumen eine schöne Länge, eine schöne Struktur, Tiefe und ja, halt einfach zum Genießen.
Ist der jung oder alt? Darf ich das jetzt fragen? Also ist der jung oder ist der ein bisschen gereift? Ist das unterschiedlich?
Ja, je nachdem. Halt. Natürlich gibt es 30-jährige Panobiles auch. Die sind dann halt schon gereifter. Aber wir sind ja dann 2008 auch umgestiegen auf biologisch dynamisch. Und es hat sich in diesen 30 Jahren irrsinnig viel getan. Also ja, dass man früher waren ja Cabernet Franc oder Cabernet Sauvignon Syrah auch erlaubt. Und dann 2006 haben wir das Gebiet eingegrenzt und auch die Sorten. Dann sind wir umgestiegen auf die biologisch-dynamische Bewirtschaftungsweise. Wir sind leichter geworden von Alkoholgrad, auch nicht mehr so opulent, was uns halt auch hier jetzt in der Klimaerwärmung ein bisschen in die Karten spielt, weil die Weine halt einfach leichter und bekömmlicher sind im Sommer oder wenn es halt einfach heißer ist. Und so hat es immer eine ständige Entwicklung gegeben.
Das heißt, im Großen und Ganzen, weil du vorher angesprochen auch das Holz angesprochen hast, die Weine sind elegant, herkunftstypisch und widerspiegeln einfach das Thema Herkunft mit Rotwein und Weißwein wieder. Und ich glaube, wenn man Panobile trinkt, hat man schon immer im Kopf, wo das herkommt. Und ich kenne, 30 Jahre habe ich nicht am Schirm jetzt, aber ich glaube, die letzten 20 Jahre habe ich das, ich glaube, immer durchgehend gekostet. Und du merkst einfach, auch die Weine sind vom Gedankengut her auch immer ein bisschen eleganter und erfrischender geworden, weil seinerzeit war das schon ein bisschen mehr Soft und mehr Kraft. Aber das ist ja so wie ihr, also wie deine Weine auch sind, deine Weine haben sich auch verändert über die letzten Jahre. Du bist ja hocheleganter geworden, weg vom Holzeinsatz, weil früher habe ich im Schirm gehabt, war immer ein bisschen mehr Holz drinnen und jetzt hast du irrsinnig elegante, lebendige Weine.
Ja, genau so ist es. Und ja, es ist, glaube ich, immer eine ständige Entwicklung und man will auch nicht irgendwie stehen bleiben. Oder wenn ich jetzt zu meinem Vater gehe, das mache, was mein Vater gemacht hat, sondern ich will halt meinen eigenen Weg finden. Und wir arbeiten halt auch nicht nur mit Holz, sondern auch mit Amphoren. Mhm. Und wenn wir genügend Holz haben, oder nicht genügend, wenn es sich nach der Gärung, wo da die Gäraromen weg sind und das Holz ist perfekt integriert. Dann gehen wir in die Amphore, um die Energie auch vom Wein halt einfach auch zu konservieren. Und so versuchen wir eigentlich immer wieder durch ständiges Umziehen den Wein halt einfach in einer Balance zu halten, der was dann halt, wenn er noch in die Flaschen kommt, dass das auch wirklich im Glas noch voll den Spaß macht. 2006, 2007 war eigentlich ein gutes Jahr, da war alles trocken und es hat alles gepasst. Gell. Und dann ist 2008 gekommen, wir haben dreimal einen Hagel gehabt für Peranospora und Oidium und da war es dann schon so, naja, biologische Bewirtschaftungsweise, also das war dann schon eine Riesenherausforderung und es ist noch immer, also es sind die Kräfte von der Natur, die darf man nicht unterschätzen und ja, man muss halt immer wieder dahinter sein und draußen sein und schauen, dass man wirklich auch mit allen Sinnen dabei ist und wirklich auch schaut, dass das alles halt in der Balance ist und dass man nachher zum Schluss auch gesunde Trauben hat. Aber natürlich auch vitale Böden und kräftige Reben oder gesunde Reben, dass man nachher auch die Trauben gut ernten kann.
Und ist es dann so, dass die Generation, die das Weingut halt natürlich vorher bewirtschaftet hat, eher konventionell, dass dann auch Aha-Momente eintreten? Also dass man dann merkt, oh, das geht.
Ja, schon. Also bis zu diesem Zeitpunkt war das gar nicht Usus oder sowas in der Winzerszene. Und nachher hat es halt einfach so mit die Begrünungen und mit dem Kompost und sowas, das macht dann halt auch einfach viel mehr Spaß wieder auch für die vorherige Generation oder halt für meinen Vater, weil es dann doch auf natürliche Art und Weise geht.
Mhm. Ja, man, das ist das Schöne, wenn dein Papa dann sofort mit eingestiegen ist, aber wir wissen alle, dass es oft für die Vorgängergeneration dann ein bisschen Umstellung ist, weil sie doch sehen, es ist wahrscheinlich ein bisschen weniger Menge, es ist noch mehr Arbeit, aber das ist schön, wenn er das gesehen hat, dass es der Natur dann einfach besser geht, die Weingarten besser geht, die Weine lebendiger sind. Das finde ich richtig cool. Und die Umstellung noch einmal ganz kurz, Xellmann war 2006, gell?
Genau, nein, 2004 war der letzte Jahrgang. 2005 bin 2004 ich dann war das, ins Weingut gekommen. Und meine Cousine war halt auch gekommen und dann haben wir gesagt, das sind jetzt schon zwei Familien und dann halt geht es noch weiter. Und ja, irgendwann muss man dann vielleicht den Schritt da setzen und dann getrennte Wege gehen.
Ja, perfekt. Und du, also es zeigt sich ja, dass du alles richtig gemacht hast.
Ja, ich meine, da war ich 20 Jahre, da habe ich noch nicht so viel zum Richtigmachen gehabt. Das war dann schon die Entscheidung von Ihnen. Aber ich bin echt froh, dass ich hier jetzt auch ganz frei die meinen Weg gehen kann, weil natürlich ist in einem Familienweingut immer so, dass man dann halt verschiedene Meinungen anhören muss und so bin ich halt für mich, stehe ich halt ganz vorne, darf oder kann im Keller entscheiden, was passiert, auch im Weingarten, was gepflanzt wird, was natürlich viel Verantwortung ist, aber dann hat man auch wieder viele, viele Rechte.
Ja, ja, das hat sich ja durch dich ja auch der ganze Weinstil ein bisschen gewandelt. Ich meine, du bist ja eigentlich von einem relativ konventionellen Weingut, was immer großartige Weine gemacht hat, dann schon zu einem Weingut waren, der einen guten Mix hat, der ein bisschen, ich hasse das Wort Naturwein, aber schon ein bisschen dieses Thema Naturwein auch anspricht. Petnats gibt's, natürlich gibt's noch immer die klassischen Varianten auch, aber ich glaube, der Mix, was du da machst, das macht schon richtig Spaß, weil du hast ja am Fahren, was gibt's da noch alles für Gefäße, was du alles vergärst und tust?
Ja, wir haben dann Holzkehrständer für Rot, aber auch für Weiß, Stahltanks für Weiß. Also wir machen ziemlich viel auf der Schale. Jetzt nicht unbedingt Orange Wein, weil der Begriff ist ein bisschen schlecht besetzt, aber Maische vergorene Weine oder kurze Maische-Standzeit, dann ja, wir haben da super viele verschiedene Gebinde, wo wir dann auch während der Ernte auch immer wieder spielen können und wo man halt noch Gefühl geht, wo man aufsteht, noch gar nicht weiß, wo man den nächsten Wein hinzieht, dann geht man hinten, trinkt einmal ein Glas und nachher ist schon ganz klar, in welcher Gebinde dass der nächste Wein dann kommt.
René, das finde ich ja persönlich als Konsument extrem spannend, weil da habe ich mir so viel Gedanken bisher natürlich nicht drum gemacht. dass dann auch noch Amphoren dazukommen können. Also das ist dann auch entschieden im Weinkeller. Jetzt ist der Wein reif für eine Phase in der Amphore. Und dann kommt quasi das Umzugsunternehmen und dann wird umgefüllt.
Umzugsunternehmen, hört sich gut an, ja. Nein, dann kommt die Pumpe oder wir machen es mit Gravitation und dann wird halt, dann kommt der Wein vom 500-Liter-Fass mit dem 1000-Liter-Amphoren und dann nimmt man halt zwei 500-Liter-Amphoren, die was dann vielleicht ein bis zwei Monate schon im Holzfass waren, ganz einfach in die Amphore und dort hat der Wein, entwickelt sich der Wein wieder halt anders wie im Holz.
Und kann ich mir das anschauen? Also wenn ich jetzt erstmal das wunderschöne Burgenland besuche und auch den Norden vom Neusiedlersee, den Abstecher dann zu dir mache, hier nach Golz, kann ich mir dann diese verschiedenen Gebinde inklusive Amphore anschauen?
Bewirbst du dich gerade als Praktikantin fürs heurige Jahr? Weil wir haben jetzt im Moment noch keinen. Okay, super. Also das wäre schon cool, ja. Nein, das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Also genau, einfach anrufen und dann macht man so eine kleine Weingutstour.
Weingutstour, Verkostung, darum geht es ja auch. Und wir reden ja ganz oft vom Trinkfluss, der ja offensichtlich bei deinen Weinen auch sehr, sehr gut ist. Und bevor ich dem René jetzt wieder die Bühne überlasse mit seinen natürlich extrem wichtigen und fachkundigen Fragen, muss ich doch nochmal auf die Region zurückkommen und so ein bisschen auf das, was du alles noch machst. Also wir sind hier im Norden vom Neusiedlersee, aber der Neusiedlersee selbst, ist der angrenzend an deine Weingärten auch oder sind wir grundsätzlich eher nördlich davon? Eben die pannonische Tiefebene haben wir gelernt.
Genau, ja. Also Golz liegt jetzt nicht direkt am See, so genau, wie Weiden am See oder Brudersdorf. Wir sind dann schon ein bisschen, also am Nordostufer, eher mehr so in Richtung ungarische Grenze. Und das Gebiet ist, also man kennt die Bandorfer Platte vom Bandorfer Outlet Center. Dort, wo die Windräder stehen, dort hat man immer wieder gute Thermik. Auf der Bandorfer Platte hat man Donauterrassen, Schotter mit sandigen, eisenhältigen Lehm und so Kalk-Einflüssen. Dann hat man die Abbruchkante von der Bandorfer Platte, das ist der Wagram, und dann geht es hin zum See. Also auf diesen drei verschiedenen Ebenen machen wir die Weine.
Mhm. Und wenn ich also jetzt ins Outlet Center zum Shoppen gehe, sollte ich doch bitte diesen Abstecher hier einplanen, vorher anrufen und dann verkosten und Weine ab Hof mitnehmen. Ist es für dich, dass das Thema Besucher, der Konsument ist direkt bei dir, du kannst ihm deine Weine direkt vermitteln, ist es wichtig für dich? Möchtest du da gewisse Nähe herstellen, auch damit das Verständnis besser wird?
Ja, irrsinnig gern. Also wir haben mit den großen Verkostungen aufgehört und ich habe lieber so kleinere Gruppen, wo ich dann auch wirklich das erzählen kann. Wo geht's in der Biodynamie, was sind unsere Anliegen, wieso machen wir die Weine unfiltriert und haben dann keine Prüfnummer, Plakette und wieso arbeiten wir anders wie die anderen und das ist halt einfach leichter zum Erklären, wenn da 2, 4, 6 oder 10 interessierte Weinkoster da stehen.
Und wie viele Weine haben die dann in der Regel zu verkosten?
Naja, unser Sortiment ist ziemlich groß, also es gibt schon 18 bis 20, aber ich mache dann so 10 bis 12 Weine auf. Das ist dann auch so ein guter Überblick. Ja.
René, schaffst du es da immer up-to-date zu bleiben?
Ich bin ehrlich, das ganze Sortiment habe ich jetzt schon lange nicht mehr gekostet. Ich bin ja gerade auf der Homepage und schaue mir die Weine durch. Es gibt 2, 3 Weine, die ich noch nie gekostet habe, zum Beispiel. Okay. Und deswegen wäre ich wieder mal kommen müssen und das nachverkosten.
Ja, und gerne auch in der zweiten Folge sprechen wir auch nochmal über diese einzelnen Weine. Da haben wir ja noch Zeit, weil das ist für mich natürlich auch als Konsument, als Weinliebhaber ganz, ganz wichtig, welcher Wein geht in welche Richtung. Also wir haben ja schon gehört, wo die Panobile grundsätzlich hingeht. Also ich würde für mich auch noch zusammenfassen, das ist eigentlich ein Go-To-Wein. Also wenn ich den sehen würde im Regal bei jemandem, der gut sortiert ist oder so, dann wüsste ich, mit dem Panobile habe ich eigentlich ja so eine Art Aushängeschild. Ich bin im mittleren bis oberen Preissegment und habe auch wirklich den Wein, der die Region sehr gut präsentiert. Also da muss man sich nicht verstecken, sondern im Gegenteil, das ist so ein Aushängeschild. Jetzt bist du ja aber zusätzlich auch noch Respektwinzer. On top. Erklär uns das kurz. Was sind denn, weil ich habe das schon gesehen und habe da auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Respekt vor. Was sind die Respektwinzer?
Wir sind ein Zusammenschluss aus deutschen, österreichischen, italienischen, ungarischen Winzern. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Land vergessen.
Wenn nicht, dann reichen wir das in den Shownotes nach.
Okay. Und es geht um die Biodynamie, also die Bewirtschaftungsweise im Weingarten draußen. Also, dass man jetzt sagt, nicht, dass man jetzt das anerkennt, dass es jetzt nicht nur Material gibt, sondern dass halt da die Naturkräfte eine Rolle spielen, dass man den Boden mit einbezieht, die Rebe, die Tiere, alles miteinander und natürlich halt auch die Gestirne und dass man halt dieses Ganzheitliche auch sieht bei der Bewirtschaftungsweise. Und dass man da nicht gegen die natürlichen Prozesse arbeitet, sondern mit den natürlichen Prozessen arbeitet. Da spreche ich dann auch vielleicht Vollmond und Neumond, dass das unterschiedliche Kräfte sind draußen bei der Abfüllung oder beim Rebenschneiden. Dann gibt es auch unterstützende Tees, so wie Brennnesseltee, Kamillentee, Ackerschachtelhalmtee und dann gibt es auch noch die biodynamischen Präparate, so wie 500 und 501, wo man Wasser dynaminisiert, wo man dann halt auch das Wasser mit einer Botschaft versetzt und das Ganze noch im Weingarten ausbringt und das soll halt unterstützend sein auf einer anderen Ebene, wie jetzt zum Beispiel ein Kompost, der was dann ausgebracht wird, wo es halt um Nährstoffe geht, was der Stock braucht.
Muss man bei Respekt eigentlich Demeter sein oder reicht biologischer Winzer, also zertifizierter Winzer?
Respekt ist genauso wie Demeter auch biologisch dynamisch anerkannt.
Also okay. Parallel im Grunde.
Genau.
Aber muss man
nur bei uns ist halt 100% auf Wein fokussiert und Demeter hat halt nachher noch Ackerbau und Obst und halt viele verschiedene andere Sektoren.
Ja, aber da siehst du, die Lehre von Rudolf Steiner ist gar nicht so blöd gewesen. Ich habe mir das Buch jetzt schon dreimal durchgelesen, ich habe es noch immer nicht ganz gecheckt, aber ich glaube, wenn ihr das checkt, das reicht vollkommen.
Nein, wir haben es auch nicht gecheckt. Es geht um diesen eigenen Weg auch wieder zum Finden. Gell? Und deswegen, ich lehne jegliche Art von Dogmatismus ab. Es geht wirklich, und das sagt ja auch nachher das Biodynamische, ich bin, das ist meine eigene Energie, weißt? Und da will ich gar nicht zu sehr diesen Rudolf Steiner ins Weingut oder in die Reben einfließen lassen, sondern das, was ich draußen fühle, wie ich meine Reben in dieser Region halt einfach behandeln will. Und ich glaube, da geht es halt einfach darum, dass man seinen eigenen Weg findet.
Ja, und der ist dynamisch, das sagt
alles
schon.
Ja.
Der wird sich halt verändern.
Den kannst du nicht vom Kopf aus steuern, sondern jedes Jahr ist anders, so wie heuer, wo man schon jetzt da am 16. April hier sitzen und alles blüht und wir sind da für die Reben irrsinnig schon weit, also ja, deswegen muss man immer wieder neu reagieren.
Ja, was klasse bei dir ist, wenn du Lese im Juni hast, kannst du im Juli schon Urlaub fahren.
Naja, aber ja, geht sich nicht ganz aus, weil im August haben wir da das Volksfest, also, und müssen wir auch noch feiern.
Das ist übrigens eine Frage von mir, die ich mir tatsächlich im Vorfeld, als ich jetzt entschieden habe, ich nehme zum ersten Mal wirklich mit dem Winzer parallel oder gemeinsam auf. Und ich komme natürlich aus der Touristik, aus der wunderschönen Reisebranche. Ich will die Welt sehen, ich will die Weinregionen sehen. Aber wie ist das bei dir? Gibt es dann in dem Moment, wenn man sagt, ich entscheide mich für den biodynamischen Weinbau, die Natur darf mitentscheiden oder ist entscheidend für das, was passiert. Wann darfst du die denn ganz alleine lassen? Also, dass du wirklich sagst, so, jetzt hier, liebe Reben, ihr dürft jetzt machen, was ihr wollt. Ich bin 2 Wochen weg. Geht das?
Ja, natürlich, wenn man einen braven Vater hat und Mitarbeiter.
Ganz allein geht also
doch. Nein, natürlich, es ist ja, das Schöne ist ja ein Familienweingut, weißt, dass da mehrere, Personen daran beteiligt sind und dass das irgendwann auch so sich selbst trägt oder dass da halt auch im Weingut eine Energie, eine Dynamik ist. Und um das geht's halt, dass man das auch ausleben kann und jeder hat dann seine Freizeiten. Aber das ganz alleine lassen ist natürlich auch im Winter, dass man dann nach Japan oder nach Thailand fliegen kann, auf Weinverkostungen oder Urlaub.
Ja, ich habe da immer eine bisschen provokante Aussage. Die Rebe oder die Traube will ja gar kein Wein werden. Also wenn immer die Winzer zu mir sagen, und die finden es immer so klasse, du bei einer Verkostung fragst durch, was tust du? Nix. Ich tue gar nichts, ich tue noch weniger. Ja, aber wenn du nichts tust, wird immer eisig draus. Weißt du, nichts tun, du brauchst schon ein Handwerk, du musst schon eine Traube begleiten, damit es ein Wein wird. Wenn du nichts tust, wird er eisig draus. Deswegen das Thema nichts tun, gibt's nicht. Du tust halt so wenig wie möglich, damit du halt so wenig wie möglich eingreifst. Aber begleiten muss die Traube trotzdem das, was richtig gut wird.
Ja, ist wie bei Kindern. Laissez-faire funktioniert auch in der Erziehung nicht. Also ein bisschen was musst du schon machen, damit ein ja, auch da wieder respektvoller Erwachsener draus wird. Du hast gerade die Handarbeit angesprochen. Die ist beim Andreas, also bei den Weinen von Andreas Xellmann, auch auf dem Etikett zu sehen, beziehungsweise oben auf der, wie sagt man, Flaschenbanderole. Was ist das oben?
Na, Kapsel, ja.
Kapsel. Ja. Und zwar steht da Achtsamkeit, Finesse und Handarbeit. Erklär uns das noch.
Mein Vater fährt irrsinnig gern mit dem Traktor, gell? Und bei mir, wie ich so reingekommen bin, ich bin gern wirklich am Stock und dann knie ich halt nieder am Boden und arbeite halt noch wirklich sehr viel auch mit der Hand, wenn es sich noch ausgeht, weil jetzt muss ich schon sehr viel auch im Büro sein und im Keller und überall eigentlich sein. Aber dann, wenn ich im Weingarten bin, dann will ich wirklich auch mit der Hand arbeiten, weil das halt einfach so, das ist wie so ein persönliches Gespräch mit der Rebe und da kommt man dann halt in Kontakt. Das ist für mich halt ganz wichtig, auch die Trauben werden alle per Hand gelesen, die Laubarbeit wird alles per Hand gemacht. Dann Finesse, da geht es halt auch einfach um die Feinheit auch herauszuarbeiten, dass es halt nicht nur um einen Alkohol geht im Wein, sondern auch um diese anderen Promille oder Prozent, die was dann im Produkt Wein auch drinnen sind. Und dann Achtsamkeit auch wirklich auch so, dass man sagt, okay, nicht einfach so drüber fahren, sondern dass man halt wirklich auch immer wieder auch die kleinen Sachen sehr, sehr gut beachtet.
Schön, also für mich ein sehr, sehr guter Abschluss zur ersten Folge. René, gibt es bei dir noch was dir für die erste Folge noch auf den Lippen brennt? Weil ansonsten würde ich überleiten, weil wir haben den Andreas ja auch noch für die zweite Folge, in der er uns mehr zu seinen Weinen erzählt.
Ich bin bereit für Herkunft, Einflüsse und den Weinen an sich und ich brenne schon vor lauter Fragen.
Ja, super, dann machen wir das in der zweiten Folge und bis dahin können wir einfach wieder nur sagen, einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören bei der ersten Folge.
Ciao, tschüss.
Das Problem ist, auch er hat einen tollen Welschriesler. Alles Liebe, bis zur zweiten Folge.